Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Dominic Thiem und Stefanos Tsitsipas bestreiten das Finale der ATP Finals 2019. Es ist das jüngste Finale seit 2004, als damals Leighton Hewitt und Roger Federer aufeinander trafen. 26 Jahre ist Dominic Thiem alt. Stefanos Tsitsipas ist noch keine 22. Herzlich willkommen zur vorletzten Daily hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder an meiner Seite Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Das war ein sehr interessanter Tag heute, den wir gesehen haben in The O2. Wir sehen die Ablösung der Big Three, oder?
Ich will sagen, hoffentlich. obwohl das vielleicht ein bisschen voreingenommen klingt. Aber ich wünsche mir schon länger, dass das Tennis mal ein bisschen aufgemischt wird. Nur die Frage ist, sehen wir das jetzt auch bei den Grand Slam Turnieren nächstes Jahr? Da sind wahrscheinlich noch ein paar Hürden zu überwinden. Aber wir werden immerhin morgen einen neuen Sieger sehen.
Ja.
Und einer von beiden gewinnt endlich einen großen Titel. Das endlich bezieht sich natürlich vor allem auf Thiem, der schon seit Jahren anklopft. Und Tsitsipas, gut, der wirkt, als sei er schon so lange dabei. Da war er im Endeffekt auch erst seit 2 Jahren auf diesem Niveau unterwegs. Und ich bin wirklich gespannt, wer das gewinnt. Hier können wir sagen, da gehen wir wahrscheinlich ohne großen Favoriten ins Finale am Sonntag.
2017 Jack Sock, 2018 Alexander Zverev, 2019 Stefanos Tsitsipas oder Dominic Thiem. Ist dieses Turnier zu spät für die alten Jungs? Inzwischen?
Möglich. Das ist ja eine Theorie, die auch in den Pressekonferenzen immer...
Gregor Dimitrov, nicht zu Jack Sock. Gregor Dimitrov 2017.
ja, ist eine Theorie, die immer in den Pressekonferenzen auch aufgeworfen wurde. Und ich halte es für möglich. Es würde dann unter Umständen aber auch die andere Theorie bestätigen, oder es ginge Hand in Hand mit der anderen Theorie, dass bei den Grand Slam Turnieren es eben doch so schwierig ist, weil die Bedingungen da ein bisschen anders sind, weil du hast die Tage zwischen den Matches, du hast natürlich ein Best of Five, also müssen erstmal 3 Sätze gewonnen werden, wie zum Beispiel heute gegen den Federer, und das macht natürlich alles einen Unterschied. Ich halte es allerdings wirklich für ein recht valides Argument, dass die drei eben ein bisschen müde im Laufe der Saison werden und vor allem auch vielleicht dem Turnier nicht mehr dieselbe Wichtigkeit geben, wie es jetzt mal ein Thiem, ein Zverev, ein Tsitsipas machen. Das hat man ja auch hier in den On-Court-Interviews gemerkt. Alle drei sehen dieses Turnier als extrem wichtig, betonen das auch fast ungefragt jedes Mal. Hey, das hier ist so ein großes, so ein wichtiges, so ein tolles Event. Das hat sich vielleicht für die anderen drei auch schon ein bisschen abgenutzt mit der Zeit.
Dominic Thiem hat heute Abend das zweite Halbfinale gegen Alexander Zverev mit 7-5 und 6-3 gewonnen. Wir wussten, dass Dominic Thiem das bessere Head-to-Head hat vor dem Spiel. Wir wussten auch, dass beide hier gutes Tennis gespielt haben. Dominic Thiem zwischendurch sogar brillantes Tennis, als er nämlich gegen Rafael Nadal gewonnen hat.
Novak Djokovic
gewonnen hat, Entschuldigung. Auch Alexander Zverev hat super Tennis hier gezeigt, unter anderem gegen Rafael Nadal im ersten Spiel, im dritten Spiel gegen Daniil Medvedev hat er gutes Tennis gezeigt. Ich glaube, so können wir es zusammenfassen. Die beiden trafen sich also heute, und wir haben gestern darüber gesprochen, dass es wahrscheinlich eine 50-50-Geschichte ist. Und eigentlich war es bis 5-5 genau so, wie wir es uns vorgestellt haben. Es war ein sehr surflastiges Spiel. Alexander Zverev hat zwischendurch 88% seiner ersten Aufschläge getroffen, hat damit fast 90% der Punkte gemacht und hat vor allen Dingen auch mit dem zweiten Aufschlag, über den wir gleich noch sprechen müssen, viele Punkte gemacht und konnte damit Dominic Thiem dann erstmal auf Distanz halten. Dominic Thiem selber hat auch sehr gut aufgeschlagen und hat seine Aufschlagspiele auch relativ klar gewonnen. Zverev war, glaube ich, ein einziges Mal so ein bisschen dran, einen Break zu schnuppern, aber ansonsten war das eine sehr klare Geschichte beziehungsweise eine sehr ausgeglichene Geschichte, und dann kam bei 6-5 für Thiem das Break gegen Zverev, und da hat man da die alten Dämonen aus dem Sommer 2019 gesehen?
Unter Umständen.
Die Aufschlagdämonen.
Ja, wir reden davon, dass er es am Ende mit einem Doppelfehler abgegeben hat, wobei in dem Spiel, das muss man dann eben auch sagen, Thiem wirklich gut returniert hat. Und es war eine Return-Leistung von beiden Spielern, die uns beide so ein bisschen Fragen während des ganzen Matches zurückgelassen hat. Wir haben uns immer wieder über die Return-Position unterhalten. Da muss man aber eben sagen, wirklich in diesem für den ersten Satz entscheidenden Spiel hat Thiem zweimal auf der Vorhand sehr tief den Ball blockiert, auf die Rückhand von Zverev, hatte das Tempo auch rausgenommen. Zverev musste hingehen und selber Tempo dort machen. Und wir wissen, Zverev hat eine fantastische Rückhand, mag es aber nicht unbedingt, wenn man da das Tempo rausnimmt. Und das war hier der Fall, das hat Thiem sehr, sehr gut gemacht. Hat dann, glaube ich, für den ersten Punkt einen ziemlich schnellen Fehler von Zverev bekommen und war dann in diesem Aufschlagspiel drin, hat dann eben noch so einen tiefen Return gesetzt, hat dann mit einer Vorhand einen weiteren Punkt gewonnen. Den letzten hat er dann über einen Doppelfehler von Zverev erhalten. Und ja, vielleicht waren die Dämonen da zurück und vor allem, man konnte es seiner Körpersprache ansehen, wann das jeweils passiert ist. Aber ich würde eben auch sagen, da hat Thiem dann schon mitgespielt. Und Thiem, der selber am Anfang nervös war, wir hatten immer wieder die Kombination, dass er einen Return vor die Füße bekam und viel zu schnell die Entscheidung mit der Vorhand suchte. Und da ging die doch ein gutes Stück ins Aus. Er war derjenige, als es drauf ankam, der ein bisschen kreativer, ein bisschen geduldiger war und der dann wirklich die entscheidenden Punkte gewonnen hat.
Wir müssen über die beiden Aufschläge sprechen, beziehungsweise nicht über die Aufschläge, sondern über die Returns. Alexander Zverev hatte zwischendurch so wenig Vertrauen in seinen zweiten Aufschlag, dass er die Bälle nur mit 78 Meilen einmal über das Netz, ja, sagt man, geschubst hat. Auf jeden Fall mit wenig Tempo. Aber zu dem Zeitpunkt stand Dominic Thiem hinten zwischen den Linienrichtern. Er hat so tief gestanden bei diesem Return, dass Zverev zwischendurch sogar nach dem zweiten Aufschlag zweimal Serve und Volley gespielt hat und beide mal den Punkt gemacht hat, weil er eine ewige Zeit hatte, bis der Return überhaupt zurückkam und er den Ball dann versenken konnte. Zverev selber hatte nach dem oder beim zweiten Aufschlag von Thiem eine sehr tiefe Return-Position eingenommen, eine noch tiefere. Das habe ich nicht verstanden. Ja, die Bälle kamen mit sehr viel Slice, beziehungsweise sind dann für die Halle etwas ungewöhnlich hoch abgesprungen. Aber trotzdem habe ich gedacht, da muss man doch aggressiver dran stehen. Die beiden werden es besser wissen als ich.
Oder zumindest das Gefühl haben, dass sie es so tun müssen. Und das Spiel, wo Thiem dann im zweiten Satz das entscheidende Break geholt hat, da war eben wirklich, da hat man genau das, was du jetzt gesagt hast, gesehen. Und zwar in verschiedenster Form. Einerseits hatten wir da diese zweiten Aufschläge von Zverev, die reingezittert waren und wo Thiem wirklich die sehr tief genommen hat. Also 80 Meilen, das sind, was sind das, 136 km/h oder so, nimmt er halt wirklich hinten 4 Meter hinter der Grundlinie und spielt die dadurch recht harmlos zurück oder gibt den Vorteil wieder an Zverev zurück. Und auf der anderen Seite haben wir in dem Aufschlagspiel auch zwei Surf-and-Volley-Angriffe von Alexander Zverev gesehen, die beide gesessen haben. Wir wissen, er fühlt sich nicht so sicher am Netz, er hat heute auch nicht so viele Punkte am Netz gewonnen, aber er hat damit quasi diese Position ausgenutzt, ist aber weder davor noch danach gemacht. Und eben, es ist unter Umständen über den Return entschieden worden, aber ich glaube, es hat uns auch verraten, dass beide ein bisschen nervös waren, dass es für beide ein sehr großes Match war, dass beide eher auf Sicherheit gegangen sind und dass am Ende der gewonnen hat, der sich vielleicht innerhalb der Sicherheit mehr dann doch zugetraut hat.
Ich habe mich so ein bisschen gewundert, warum Alexander Zverev mit so wenig Selbstbewusstsein heute gespielt hat, beziehungsweise er wollte mit viel Selbstbewusstsein spielen, meiner Meinung nach, hat ja auch wirklich gut aufgeschlagen im ersten Satz, aber es brach so ein bisschen zusammen, als der erste Doppelfehler kam, dann ließ er die Schultern hängen, dann ist er auch sehr verkrampft, meiner Meinung nach, und das konnte man selbst von oben, von unserer Position aus, meiner Meinung nach sehr gut sehen. Und da habe ich gedacht, ja, es ist doch noch nicht alles Gold, was glänzt bei Alexander Zverev, der gute Turniere nach dem Laver Cup gespielt hat. Aber da gibt es dann doch noch einiges zu tun anscheinend.
Aber es war ja auch so, dass er nach dem Laver Cup in jedem Turnier eigentlich ein schlechtes Match dabei hatte.
Ja.
Natürlich das Finale, was er in Shanghai gegen Medvedev verloren hat, war vielleicht kein schlechtes Match, aber da war er doch der zweitbeste Spieler. Und in den anderen Turnieren hat er eben auch immer eins dabei gehabt. Sei es in Paris, wo es gegen Shapovalov rausging, sei es in Basel, okay, da war er anscheinend noch angeschlagen. Aber er hat immer ein Match dabei gehabt, wo es nicht so lief. Könnte man natürlich sagen, das war hier gegen Tsitsipas der Fall. Aber ich glaube schon, dass hier mitgespielt hat, dass beide eben auch wussten, hey, wir treffen jetzt im Finale nicht auf Djokovic, nicht auf Nadal, wir treffen auch nicht auf Federer, wir treffen auf Tsitsipas. Das ist schon eine ziemlich große Chance.
Im zweiten Satz ging es dann so weiter eigentlich. Beide haben durchaus einige Fehler dann auch gemacht und haben einige Unforced Errors gerade so mit der Vorhand bzw. mit der Rückhand in den Rallyes gemacht. Aber auch hier Alexander Zverev dann wieder der Erste, der dann ja so ein bisschen gezwinkert hat, beziehungsweise wo er was zugelassen hat in diesem Fall. Wir können jetzt nochmal auf den zweiten Satz so ein bisschen genauer gucken und da musste Alexander Zverev dann beim Stand von 3-2 das Break hinnehmen. Das war ein sehr langes Aufschlagspiel. Er hatte dann auch Vorteile, beziehungsweise er hatte zwischendurch auch einen Spielball, aber zwei Spielbälle sogar, aber er verlor den Aufschlag, weil es wieder ganz, 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 ja, die Engländer sagen tense, es war sehr verkrampft, es war sehr, eine sehr verkrampfte Atmosphäre bei beiden auch. Und da merkte man meiner Meinung nach am meisten, dass es da hier um eine ganze Menge geht.
Ja, es war das Aufschlagspiel, was ich gerade schon mal erwähnt hatte, ja, wo Zverev eben zwischendurch Seven Volley gemacht hat, wo Team von so weit hinten retourniert hat, wo Zverev ein oder zwei Überkopfbälle ins Aus gesetzt hat, die er nicht unbedingt hätte ins Aus setzen müssen. Das war wahrscheinlich, ich meine, wir wissen, Tennis ist am Ende wirklich eine ziemliche Kopfsache, weil das Format eben alles dahin zwingt, dass es in so wenigen Momenten entschieden wird oder dass es Momente gibt, in denen es zu einer Entscheidung kommen muss. Und das war hier, das konnte man auch in der Halle spüren, für beide so ein bisschen der Moment, wo es eben passiert ist oder wo es wirklich drauf ankam, wer hier der bessere, vielleicht aber eben auch der selbstbewusste Spieler ist. Und das, denke ich, konnte man schon sehen. Das war Team heute und Team befindet sich sicherlich im Moment in einer anderen Phase als Zverev. Zverev erholt sich so ein bisschen vom ersten Halbjahr. Team hat nochmal einen Sprung im zweiten Halbjahr gemacht, war auch mit besserer Form hier reingekommen ins Turnier und wirkt eben wirklich so, als hätte er ein neues Karrierelevel erreicht.
Zverev hatte dann nochmal zwei Breakbälle im Spiel zum 5-2 für Alexander Zverev, für Dominic Thiem. Die konnte Thiem abwehren und dann zum 5-2 servieren und dann seinen ersten Matchball dann nutzen zum 6-3, 7-5 und 6-3 heißt es am Ende für Dominic Thiem, der morgen seinen 6. Titel 2019 holen kann. 5 Titel hat sowieso noch keiner neben ihm geholt, beziehungsweise er hat mit die meisten Titel geholt 2019. Sein 6. Titel, ja, Durchbruch von Dominic Thiem und Roger Federer hat in der Pressekonferenz gesagt, wir erleben jetzt Dominic Thiem in seiner Prime-Time, in seinen Prime-Jahren. Und er hat gerade so die Kurve in diese Prime-Time gerade genommen und ist jetzt gerade voll drauf. Und es kann ja eigentlich nur noch größer werden für ihn.
Ja, aber ganz ehrlich, er muss das Match dann auch gewinnen. Wenn er hier das Finale verliert, dann hat er halt neben zwei verlorenen Grand-Slam-Finals wieder ein verlorenes Finale und das würde seinem Niveau überhaupt nicht abträglich sein, sondern das heißt einfach nur, dass er in einer neuen Karrierephase ist, dass er eben jetzt den Anspruch stellen kann und haben muss, dass er Grand-Slams gewinnt und dass er solche Turniere wie hier gewinnt. Und es wäre keine Überraschung, wenn er es gewinnen würde und er geht vielleicht nicht mit um den spielerischen Vorteil in das Match gegen Tsitsipas hinein, aber er muss von seinen Ansprüchen her verfrüht sein.
Lass uns mal in die beiden Pressekonferenz reinhören. Als erstes in die von Alexander Zverev.
Bei dem von Ihnen schon angesprochenen 2-3-Spiel im zweiten Satz, wo Sie dann auch den Aufschlag abgegeben haben, da hatten Sie 2-7-Volley gegen seine sehr tiefe Return-Position drin. Hatten Sie in Betracht gezogen, das schon vorher oder danach noch zu machen, um eben ihn so ein bisschen dafür zu bestrafen, wie weit hinten er stand?
Ja, ich habe, glaube ich, beide Punkte gewonnen, oder?
Ja.
Gut, ich habe es zweimal gemacht, aber man muss sich das auch erstmal trauen zu machen. Und so wie das Jahr gelaufen ist, man muss dafür Confidence haben und man muss irgendwie das Spiel auch gut lesen. Und das ist ja nicht genau mein Spiel, Surfen, Volley und sowas. Deswegen, ich habe es gemacht, es ist sehr erfolgreich gegangen, aber trotzdem in den entscheidenden Momenten geht man ja ein bisschen zu seinem Spiel zurück. Und das ist mehr so das aggressive Spielen von hinten, was auch gut geklappt hat. Aber ich meine, das Spiel bei 2-3, die zwei Bälle, glaube ich, hätte jeder in diesem Raum ins Feld gespielt. Und ich habe es halt nicht. Deswegen, da kann man irgendwie noch so viel über Taktik reden oder noch so viel über Technik oder noch was. Das sind einfach nur zwei so dumme Fehler gewesen, dass man auch bestraft werden muss dabei.
Interessante Dinge, die Zverev da gesagt hat, dass er ja zu dem zurückgeht, was einen stark macht, wenn man in so einer Situation ist. Er hat beide Punkte gemacht, aber so richtig mehr getraut hat er sich dann auch nicht.
Ziemlich genau so hat er es gesagt und das ist natürlich verständlich. Was er damit wohl meint, Wenn man großes Selbstvertrauen hat, hat man einen großen Rahmen, in dem man agieren kann, weil einem die Sachen dann fast automatisch zufliegen, die sowieso drin sein sollten. Aber dann ist natürlich auch so ein bisschen vielleicht die Experimentierlust größer oder vor allem auch die Länge der Zeit, über die man sich Experimente traut. Und hier haben wir wirklich gesehen, wie nervös er war und wie tief unter Umständen auch noch die Zweifel oder sagen wir vielleicht die Wunden, die Narben von diesem Jahr drin waren. Und da ist dann vielleicht der Rahmen, in dem er sich traut, verschiedene Sachen zu machen, ein bisschen kleiner.
Alexander Zverev hat dann auch noch vorher in der englischen Version dieser Pressekonferenz hat er so eine kleine Bombe fallen lassen. Er hat nämlich gesagt, dass er 6 Tage Urlaub haben wird nach den Exhibitions mit Roger Federer und dass er sich danach wohl einer Augen-OP in New York unterziehen wird. Er hat noch nicht gesagt, dass es sicher ist. Er hat gesagt, wahrscheinlich, / vielleicht. Er hat eine Hornhautverkrümmung, die sich wohl entwickelt und die immer größer wird und die ihm auch Probleme bereitet hat, dann in diesem Jahr mit Kontaktlinsen zu spielen und das möchte er wahrscheinlich ja komplett außen vor lassen. Ich habe keine Probleme mit den Augen, deswegen ich kenne sowas nicht. Du hast eine Brille, erzähl uns, was das ist.
Ja, die Brille hat heute viel erlebt, kann man mal festhalten, aber ich bin natürlich kein medizinischer Experte, aber wer selber eine Brille hat, wer selber zum Optiker geht, der weiß, man kriegt eben nicht nur die Sehstärke mitgeteilt, sondern eben auch mitgeteilt, ob es eine Hornhautverkrümmung gibt und die beeinflusst dann ja nochmal ziemlich stark, wie die Brille am Ende aussieht. Also sagen wir, du und ich haben eine ähnliche Sehstärke, ich habe die Hornhautverkrümmung, du wirst nicht viel durch meine Brille sehen können. Was exakt die Hornhautverkrümmung am Ende ist, kann ich einfach wirklich nicht erklären, traue ich mir auch nicht zu. Er hatte dann ja auch nochmal herausgestrichen, dass es eben keine klassische Laser-OP sei. Laser-OP geht man, so ist mir auch immer erzählt, wurde eigentlich davon aus, hey, da muss man erst quasi den Status erreicht haben bei seinen Augen, wo anzunehmen ist, dass die nicht mehr schlechter werden. Und da kann man mit dem Laser eingreifen. Das scheint hier anders zu sein. Er hat ja dann von einem Experten in New York gesprochen.
Er hat gesagt, es ist ein bisschen größer als Laseroperation, das hat er gesagt.
Ja. Ja, da kann man gespannt sein, was er uns da Anfang nächsten Jahres zu erzählen wird. Laser-OPs haben wir natürlich schon gesehen. Julio Görges hat die zum Beispiel zwischendrin gemacht. Gucken, ob das jetzt für ihn zum Beispiel bedeutet, dass er dann entweder mit anderen Kontaktlinsen spielen kann oder vielleicht sogar ohne. Das ist natürlich immer noch der Idealzustand.
Er hat auf jeden Fall, wie gesagt, dass er nach den Exhibitions mit Roger Federer 6 Tage Urlaub haben wird. Er wird nicht den ganzen Tag trainieren, beziehungsweise es wird keine 4-Stunden-Einheiten geben, aber hier will er dann danach 6 Tage Urlaub machen und dann gibt es wohl die Augen-OP in New York. Das wollten wir euch auf jeden Fall dann noch mitgeben hier auf der Pressekonferenz. Und jetzt auch noch in die von Dominic Thiem.
Ich würde sagen, von der Wertigkeit vom Finale oder auch von der Wertigkeit vom Match morgen fühlt es sich ähnlich an, aber die Turnierverläufe sind einfach komplett anders und so ein Finale hier ist vielleicht sogar noch ein bisschen schwerer zu erreichen, weil einfach nur die Top 8 mitspielen, weil man, wenn man ins Finale kommen will, ja 3 von den besten Spielern der Saison innerhalb von einer relativ kurzen Zeit schlagen muss und von dem her bedeutet mir das sehr viel und es wird morgen definitiv gemeinsam mit den 2 French Open Finales das wichtigste Match von meiner Karriere werden.
Dominic Thiem steht im Finale. Alexander Zverev hat jetzt nächste Woche nur noch die Exhibitions in Südamerika, wo er 4 Exhibitions spielt. Und dann geht das neue Jahr los, schon wieder mit dem ATP Cup, dann die Australian Open. Es ist nicht viel Zeit, um neue Dinge einzustudieren, beziehungsweise dann sich auch wieder so die Form, das Selbstvertrauen zu holen, um im neuen Jahr neu anzugreifen. Andererseits, it's a clean slate.
Ja, und er teilt es jetzt mit sehr vielen Spielern. Früher war es so, dass 8 Spieler eine längere Saison hatten, plus diejenigen, die noch auf der Challenger unterwegs waren. Jetzt gefühlt die Hälfte der Top 100 noch nächste Woche in Madrid im Einsatz. Also jetzt teilt er das Schicksal quasi mit allen anderen.
Dominic Thiem steht im Finale gegen Stefanos Tsitsipas. Über das sprechen wir gleich. Wir haben allerdings auch noch ein Doppel heute Abend erlebt, was ins Finale eingezogen ist. Das sind nämlich Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut. Die haben in 2 Sätzen heute gegen Lukas Kubot und Marcelo Melo gewonnen. 6-3 und 7-6 hieß es am Ende für Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut. Den Einbreak im ersten Satz reichte. Im zweiten Satz konnten sie einen Break aufholen von Kubot und Melo. Und im Tiebreak waren sie die deutlich stärkeren, haben diesen mit 7-4 gewonnen. Raven Klaassen, Michael Wienes, Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut. Wir sehen die beiden besten Doppel auch aus der Vorrunde im Finale.
Und unter Umständen die beiden besten Doppel der Welt. Ausnahmen vielleicht Cabal Farah. Mahü und Herbert, denke ich, sind hier allerdings auch die Favoriten. Wir hatten darüber gesprochen, Raven Klaassen und Michael Venus. sind eher aus der soliden Fraktion und ich denke, das Besondere wird hier von den beiden Franzosen kommen, die ich dann schon als Favoriten sehe.
Wir werden das morgen sehen. Ab 16.30 Uhr gibt es das Finale. Über das andere Doppel sprechen wir gleich noch. Und wir sprechen auch gleich noch über das zweite Halbfinale, was heute Nachmittag gewesen ist, nämlich Stefanos Tsitsipas gegen Roger Federer. Wir haben über Tsitsipas jetzt schon genug gesprochen. Gleich sprechen wir auch noch, wie das Spiel gelaufen ist. Das gleich hier bei meinsportpodcast.de und Chip in Charge, dem Tennis-Talk.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Alles, was es über den Fußball im Osten zu berichten gibt.
Oh, kurios.
Wir haben jahrelang was geworden.
Ernst.
Hab ich noch nicht erlebt, sowas dreckig. Schicken Sie mir einen Chefredakteur, wie können Sie mich überhaupt sowas ansprechen?
Unfair.
Also nichts, da kriegst du so ein ekliges Tor und dann verlierst du das Spiel.
Oder lustig.
Ich pack dich doch gar nicht an. Und dann habe ich ihn angezimmert.
Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Mit Kevin Albrecht und Tobias Gebler. Auf meinsportpodcast.de.
Das zweite Halbfinale heute spielten Roger Federer und Stefanos Tsitsipas. Die haben sich zum vierten Mal insgesamt getroffen in diesem Jahr. Und jetzt steht die Bilanz nach diesem Match 2-2, weil nämlich Roger Federer heute verloren hat mit 3-6 und 4-6 gegen Stefanos Tsitsipas. Und Philipp, man hat so ein bisschen Déjà-vu gehabt. Das haben wir auch auf Twitter geschrieben während des Matches. Wir haben bei den Australian Open damals in 4 Sätzen, als Tsitsipas gewann, 12 Breakbälle von Roger Federer gehabt. Damals hat er keinen Break geholt. Heute hat er auch 12 Breakchancen, hat nur einen Break geholt. Und insgesamt war das so ein bisschen die Story vom Spiel heute auch wieder.
Vor allem, weil sich diese 12 Breakbälle jetzt nicht über ein einziges Spiel verteilt haben, sondern es dürften 5 Spiele gewesen sein am Ende.
Ja.
Bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, es waren 5 Spiele. Federer hat sich immer wieder reingearbeitet in den Aufschlag von Tsitsipas, aber hatte A, dann selber nicht einen so starken Aufschlagstag, als dass er sich hätte erlauben können, diese Chancen liegen zu lassen, und B, ist er mit einigen dieser Chancen doch recht sorglos umgegangen. Da waren sehr einfache Fehler teilweise dabei.
Wir müssen so ein bisschen drüber sprechen, über dieses Spiel, beziehungsweise auch, wie das Spiel eigentlich angefangen hat und wie wir darüber gesprochen haben. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass Stefanos Tsitsipas knapp 3 Stunden brauchte gegen Rafael Nadal, nur um sich besiegen zu lassen und am Ende nur mit 2-1 Siegen herauszugehen, aber immer noch als Gruppenerster. Wir haben auch darüber gesprochen, dass Roger Federer in seinem letzten Spiel gegen Novak Djokovic einfach eine Fabelleistung gebracht hat. Und wir müssen darüber sprechen, dass wir heute gleich im ersten Aufschlagspiel von Roger Federer eine Leistung gesehen haben, die wir so nicht so häufig sehen von Roger Federer, weil er gleich das erste Aufschlagspiel verlor und das unter anderem mit 2 Smashs, die er vergeben hat. Und da können wir dann auch sagen, das haben wir selten gesehen, weil eigentlich dieser Ball, der Novak Djokovic Schwäche ist, ist eigentlich Roger Federer Stärke. Die macht er in 999 von 1000 Fällen.
Gut, wahrscheinlich haben die Nerven da schon eine Rolle gespielt und wer weiß, was sonst noch. Aber er hat es ja dann selber gesagt, es gibt Tage, da fühlt das nicht so. Und früher, als er dann eben auch jünger war und wahrscheinlich auch einfach eben daraus ein Selbstvertrauen geschöpft hat, da gingen ihm solche Tage dann halt leichter von der Hand. Und er hat vermutlich sehr viel Energie in das Match von Djokovic oder in das Match gegen Djokovic reingesteckt. Und hier schien es einfach, als wenn er derjenige wäre, der das Energielevel nicht so hochfahren konnte. Und ich hatte gestern spekuliert, dass es unter Umständen Tsitsipas passieren kann. Aber Tsitsipas kam hier raus, hat denselben Stiefel gespielt wie in allen anderen Matches und Das heißt auf hohem Niveau, und Federer war eben derjenige, der vom ersten Punkt an zu kämpfen hatte. Und man hatte selten das Gefühl, dass ihm mal was leicht von der Hand gegangen ist. Das lag natürlich daran, dass Tsitsipas sehr viel mitgehen konnte von der Grundlinie, dass Tsitsipas eben die Bälle von Federer auch nochmal schneller machen kann oder aber daraus der physische Ballwechsel machen kann. Und andererseits eben so ein bisschen wirklich an der ganzen Situation.
Lass uns nochmal den Stiefel von Stefanos Tsitsipas erklären, weil das ist ja vielleicht nicht jedem klar, beziehungsweise das ist vielleicht nicht immer so ganz offensichtlich, was der Stiefel überhaupt von Stefanos Tsitsipas ist. Also er geht über einen sehr, sehr guten Aufschlag, er hat eine fantastische Rückhand, die er glatt durchgezogen spielt, nicht so wie Dominic Thiem, der mit viel mehr Topspin spielt. Er hat eine gute Vorhand, und wir haben gestern schon darüber gesprochen, diese Fähigkeit, Punkte zuzumachen, also gleich mit der ersten Chance den Ball zuzumachen, die ist einfach sehr, 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 sehr ausgeprägt, dieses First-Strike-Tennis, also dass man mit der ersten durchgezogenen Rückhand oder Vorhand versucht, den Ball Longline festzumachen, als Punkt festzumachen, die ist einfach außergewöhnlich, und mit der Taktik haben sehr viele Spieler Probleme, weil dann auch ja so ein bisschen dann auch noch der Glaube vielleicht dann auch vorherrscht, beziehungsweise das normale Spiel so vorherrscht, wir bereiten erst den Punkt vor und schließen ihn dann mit einem Winner ab. Stefanos Tsitsipas geht sehr häufig sofort auf den Winner.
Musste heute nicht mal so häufig ans Netz gehen dafür. Das hat ihn ja ausgezeichnet in den anderen Matches, dass er dort eben auch einfach sehr kompetent ist. Aber was hier eben wirklich für ihn den Unterschied macht, und wir müssen auch mal herausstreichen, er ist nicht der allerbeste Return-Spieler, aber er ist verdammt gut hinter seinem eigenen Surf. Und das sind eben wirklich Situationen, starkes erstes Surf rein. Und er ist nicht so der Ass-Spieler, wie es jetzt Medvedev ist, wie es auch ein Zverev sein kann, sondern er kriegt häufig die kurzen Returns zurück und dann geht er ins Feld hinein. Und während man zum Beispiel bei einem Zverev sieht, dass der dann manchmal so ein bisschen zögert und überlegt, wo spiele ich denn hin, gibt es bei Tsitsipas kaum ein Zögern. Tsitsipas geht auf den Ball drauf, stellt sich zum Ball hin und dann zieht er entweder wirklich die Linie runter oder er geht inside out und häufig ist nah an die Linie dran, aber nicht in einer Art und Weise, wo man denkt, boah, das war jetzt aber ein bisschen zu risikoreich, auf die Linie drauf, sondern wenn es sein muss, noch ein bisschen Spin drin, er kann die Länge variieren, aber er sucht den Abschluss. Und das unterscheidet ihn schon von vielen anderen Spielern, die, glaube ich, weder das Selbstvertrauen noch die technischen Fähigkeiten haben, um das so radikal durchzuziehen. Und er zieht es durch. Er zieht es eben auch durch in Momenten, wo er unter Druck gerät. Und er wirkt, als hätte er eigentlich immer einen Plan im Kopf. Und er tut sich schwer in manchen Matches, weil er eben nicht so viele Return-Punkte gewinnt, wie man das von einem absoluten Spitzenspieler erwarten würde. Aber beim eigenen Surf, da legt er ein unglaubliches Tempo vor. Und wir hatten angesprochen, ja, es gab diese Punkte, die Federer heute bei den Breakbällen nicht gut gespielt hat. Mir fallen vor allem zwei im zweiten Satz ein, wo er zweite Aufschläge hatte, wo die Tsitsipas einfach mit Spin reingespielt hat und Federer hat die Bälle nicht mal in den Court reinbekommen. Aber es gab eben auch andere, wo kompromissloses Tennis von Tsitsipas kam. Und kompromisslos heißt einfach wirklich Aufschlag gut platziert, schneller Angriff und dann sitzt der Punkt in den meisten Fällen.
Und er hat das Selbstbewusstsein wieder, weil wir hatten auch Zeiten in diesem Jahr, wo wir ihn erlebt haben, wo er so ein bisschen ratlos war. Diese Bilder von der Pressekonferenz in Wimbledon, als er damals gegen Thomas Fabiano verloren hatte, die sind noch sehr einprägend, auch damals, als er bei den US Open gegen Andrei Rublev verloren hat in vier Sätzen, auch das war sehr einprägend, wo er nicht unbedingt dieses Selbstvertrauen hatte, wo er nicht auf den Ball drauf gegangen ist. Der Laver Cup scheint bei ihm dann auch Wunder getan zu haben, weil er hat in Peking hat er das Finale erreicht, in Shanghai hat er das Halbfinale erreicht, in Basel hat er gegen Roger Federer im Halbfinale verloren, beim Paris Masters hat er gegen Djokovic verloren, da kann man schon mal gegen verlieren, aber dieses Selbstbewusstsein im Moment scheint unerschütterlich zu sein und das ist wirklich richtig, richtig gut.
Und dazu kommt natürlich auch, dass wir dann schnelle Belege hatten. Du hast China angesprochen, da ist es häufig schnell, hier ist es schnell. Du hattest heute noch rausgefunden bei den Leuten, die das Hawkeye machen, dass das der, glaube ich, zweitschnellste Court von den großen Turnieren in diesem Jahr war. Und das kommt ihm natürlich entgegen. Federer hatte heute in der PK erklärt, dass Tsitsipas einer ist, der auf schnellen wie langsamen Belegen Erfolge haben wird, aufgrund der Art, wie er spielt. Aber ich würde sagen, die schnellen Belege kommen ihm schon entgegen, weil er dort eben wirklich dann diese Punktabschlüsse mit absoluter Sicherheit auch verwandeln kann. Da kommt dann auch kein Ball mehr so richtig häufig zurückgeflogen, sondern die sitzen. Und dafür brauchst du natürlich Selbstvertrauen, aber dafür brauchst du auch die Technik und dafür brauchst du die Voraussetzungen vom Court her. Und die hat er hier bekommen.
Den ersten Satz hatte also Stefanos Tsitsipas, nachdem er das eine Break geholt hatte, dann mit 6-3 gewonnen. Im zweiten Satz ging es ein wenig anders los. Auch nicht anders los, sondern es ging gleich los, aber es ging ein bisschen anders weiter. Erst verlor Roger Federer zu 15 seinen Aufschlag, beziehungsweise zu 0 sogar seinen Aufschlag, zum 2-1. Und da hat man gedacht, boah, das scheint nicht so richtig doll zu sein. Aber dann in einem sehr langen Aufschlagspiel konnte Roger Federer den Aufschlag dann wieder durchbrechen. Mit seinem ersten Breakball, den er nutzen konnte, konnte er den Aufschlag von Tsitsipas brechen zum 2-2. Und dann, wie gewonnen so zerronnen, verlor er gleich seinen nächsten Aufschlag, wo er noch einen Breakball abwehren konnte, wo es sehr häufig über Einstand ging, wo er auch selber drei Spielbälle hatte, aber es dann nicht zu Ende bringen konnte. Und dann verlor er den Aufschlag und von da an war es dann eigentlich easy going für Stefanos Tsitsipas, der dann noch einmal eine Situation hatte, wo er 0-40 gegangen ist und wo Roger Federer zum 2-2. Danach hat er noch einmal 0-30 gehabt und dann ansonsten aber sehr souverän durch seine Aufschlagspiele durchgegangen. Beim 5-4 hatte Federer nochmal zwei Breakbälle, auch die konnte er nicht nutzen und dann hat Stefanos Tsitsipas seinen ersten Matchball verwandelt und gerade diese Punkte beim Matchball. Roger Federer hat sich hinterher etwas despektierlich darüber geäußert, hat gesagt, als er angesprochen worden ist auf die Mental Toughness von Stefanos Tsitsipas, hat er gesagt, ja, ich weiß nicht, was daran Mental Toughness ist, wenn er einen zweiten Aufschlag in meinen Körper serviert und ich einen Fehler mache. Aber trotzdem diesen zweiten Aufschlag so in den Körper zu spielen, das musst du ja auch erstmal hinkriegen.
Ja, da ist der Kontakt vielleicht, dass Federer heute in Stinkstiefelstimmung war. Wir haben es wirklich die Premium-Sitze gehabt, um zu sehen, wie er die Bälle mal hat einfach weggeschlagen oder wie er das Handtuch einem Ballkind vor die Füße geworfen hat. Und generell war er heute nicht in der allerbesten Stimmung. In der PK war es dann eigentlich ganz in Ordnung, aber er schien von Anfang an zu spüren, das ist nicht so ganz sein Tag. Und so ist er dann eben auch aufgetreten.
Und trotzdem, er selber hat gesagt, dass er gar nicht so schlecht gespielt hat. Wir hören mal in seine Pressekonferenz rein. Er hat zwei Antworten zum quasi Fazit gegeben hier zu diesem Spiel.
I think getting blown with missing two smash in one game, that hasn't happened in a long, long time or ever. So that was tough. That's not something you can train or practice for. This stuff just feet were not quite there yet. Still not quite getting used to, you know, the high one and all that stuff. But God, you know, I guess I accepted and moved on and actually got into the match well. Had some good spells, but the spells where things were not working well, they were pretty bad, you know. And this is at this level, you just can't have it happen. So that was pretty disappointing today. No, I actually thought I was hitting the ball okay in the beginning, to be honest. I mean, you take those two smashes away, actually things are okay. I know. Now you say like, yeah, well, but you missed those two smashes, but they are not forehands and backhands and serves. I was actually doing that part okay. I thought for the first, you know, whatever, 10 games. But then again, you know, to be broken to love in the second set with, I think, no first serves made and stuff like that. And then when you do have the chance to get into the second set, you know, to throw it away again, however I did it, that's just frustrating. But again, I look across the net and I thought that he played really well. He took the ball on me. I know he does that. I thought I returned actually pretty good on the first serve, second serve of break points and stuff like this. There were better moments, but for the most part, I wasn't quite getting into the rallies the way I wanted to. But I think I have to credit him for pushing me to not playing at the level I was hoping to today.
Ja, so hundertprozentig unzufrieden wirkte er jetzt in der Pressekonferenz nicht. Er hatte vorher, vor der PK, hat er schon dem Schweizer Fernsehen ein Interview gegeben. Da ist er vielleicht so ein bisschen runtergekühlt. Es gab keine patzigen Antworten, bis auf diese eine jetzt, wo ich so sage, ja gut, die war halt so ein bisschen, ja, wie gesagt, despektierlich fand ich es jetzt auch nicht unbedingt. Das hört sich, wenn man es liest, hört es sich schlimmer an, als wenn man gerade eben dabei war. Er hat mit dieser Niederlage, glaube ich, dann im Nachhinein in der Retrospektive ganz gut umgehen können und er hat gesagt, ja, Stefanos war heute einfach besser.
Er war auch besser. Ich glaube, das können wir festhalten. Wir hatten auch ein Feedback auf Twitter bekommen, weil ich geschrieben hatte, dass Tsitsipas von der Grundlinie stärker war und anscheinend hatte der Zuschauer Zugang zu Statistiken, die ihr vielleicht auch am Fernsehen gesehen habt, wie sich eben die Länge der Ballwechsel gestaltet hat und wie Federer sich da geschlagen hat. Aber von der Grundlinie besser zu sein, heißt ja eben auch in der Lage zu sein, die Punkte schnell zu wenden. Und das hat Tsitsipas heute in den wichtigen Momenten auf erstaunliche Art und Weise gemacht. Und er ist wirklich derjenige gewesen, der ja diese entscheidenden Punkte gewonnen hat. Und wir hatten während des Matches auch so ein bisschen rumgeschaut auf Tennis Abstract und hatten uns nochmal angeguckt, meine Güte, die absoluten Spitzenspieler in einem Jahr gewinnen 56% der Punkte. Und das, glaube ich, illustriert nochmal, dass selbst Rafael Nadal, bester Spieler des Jahres, 56% der Punkte gewinnt. Es heißt also, es geht am Ende darum, die ganz wichtigen Punkte zu gewinnen. Und die hat Tsitsipas heute fast ausnahmslos für sich entschieden.
Stefanos Tsitsipas steht also jetzt dann auch im Finale. Wir haben über seinen Finalgegner schon gesprochen. Wir können auch noch über den zweiten Finalgegner bzw. den zweiten Finalteilnehmer aus dem Doppel sprechen, weil das gab es nämlich natürlich auch heute. Und da haben Raven Klaassen und Michael Wienes heute das Finale erreicht, nachdem sie dann auch schon die Vorrunde quasi beherrscht hatten und dort zwei Spiele gewonnen hatten und ins Finale eingezogen, ins Halbfinale eingezogen waren, haben sie heute Juan Sebastian Cabal und Robert Farah, die knapp zwei Sätze lang besser aussahen, mit 6-7, 7-6 und 10-6 besiegt, nachdem sie im Tiebreak des zweiten Satzes, der spektakulär war, zwei Matchbälle abwehren konnten und den mit 12-10 gewinnen konnten, haben sie dann den dritten Satz im Match-Tiebreak mit 10-6 gewonnen. Juan Sebastian Cabal und Robert Farahs Saison ist nicht ganz zu Ende, weil auch sie spielen in den Davis Cup Finals in der nächsten Woche. Aber Raven Klaassen, Michael Wienes, von denen hat man gar nicht so viel gehört, auch weil sie kein Grand-Slam-Sieger in diesem Jahr geworden sind, aber die stehen auf einmal hier im Finale und sie haben das ganze Turnier über schon einen guten Eindruck hinterlassen.
Ja, und ich glaube, ihnen liegt halt wirklich der Belag. Sie sind in sich, würde ich sagen, eine simple wie solide Kombo. Sie haben ziemlich klare Stärken und die kommen eben über einen Return und über einen Aufschlag. Und das ist ein Belag, der das belohnt, würde ich sagen. Hier braucht man keine großen Tricks, vielleicht auch nicht die allerbesten Taktiken oder Arten, wie man die Matches angeht, weil der Belag schnell genug ist, um hier einfach schnelles, simples, erfolgreiches Doppeltennis zu spielen. Wenn zum Beispiel das Match Cabal-Farah gegen Kravets-Mies gesehen hat, der hat gesehen, da kam es eben auch auf sowas an, in der Lage zu sein, schnell den eigenen Aufschlag durchzubringen und mit guten Returns den Gegner zu gefährden. Das sind ja auch einfach die Vorteile von so schnellen Belegen. Und das können natürlich Michael Wienes und Raven Klaassen auch sehr gut. Klaassen wahrscheinlich einer, keine Ahnung, 5 bis 10 besten Return-Spieler auf der Doppeltour. Sonst kann er wirklich nicht so viel auf hohem Niveau. Aber das ist ein Belag, der genau das natürlich belohnt.
Raven Klaassen, Michael Wienes also auch im Finale. Team gegen Tsitsipas, das ist das Finale. Wir werden morgen natürlich auch wieder für euch dabei sein und werden auf Twitter darüber berichten, auch auf Facebook darüber berichten. Philipp, dein Early-Tipp?
Ganz ehrlich, ich glaube, dass Tsitsipas gewinnt, tippe jetzt aber trotzdem mal auf Team und sage, der gewinnt es mit 6-4 im dritten Satz.
Team in 3 Sätzen wäre auch mein Tipp. Wie ist euer Tipp? Das ist die letzte Gewinnspielfrage hier von uns, hier bei den ATP Finals in London. Ihr könnt die aktuelle Ausgabe des Tennis Magazin gewinnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter und Facebook und ansonsten lesen, hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, auf Wiederhören.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.